Meine Lieben, seid mir ganz, ganz herzlich willkommen geheißen. Tagebuch eines Pfarrers von einem Hans Spiegel aus Mistelbach in Niederösterreich. Und heute ist der zweite Teil des Antijudaismus. Da möchte ich ganz, ganz herzlich meinem längst verstorbenen Kirchengeschichtsprofessor danken, dem Dr. Alfred Radatz, der auch Kunstgeschichtler war und sich dem Thema ganz intensivst gewidmet hat, und zwar aufgrund karolingischer Buchmalerei, wie sich hier die sogenannte Synagogendarstellung verändert. Also die Synagoge ist jetzt kein Gebäude, sondern es ist eine Dame, und die hat am Kopf als Krone eine Krone, die ausschaut, wie damals also Synagogen ausgeschaut haben, und auf der anderen Seite die Kirche. Das ist auch eine Dame, die hat heute eine Kirche als Krone auf, und wie sich die Dinge zwischen den beiden verändert haben. Nun, wo sind wir jetzt zeitlich? Wir sind hinter dem Römischen Reich. Also das Weströmische Reich ist untergegangen, zuerst schon alle möglichen Germanen durchgelatscht, von den Vandalen über die Goten und Langobarden und was weiß ich was alles. Und dieses Weströmische Reich geht endgültig unter, obwohl es vorher eh schon zerbröselt ist. Gerade das heutige Frankreich hat schon eine Sonderrolle, da hat schon ein eigenes, schon 200 Jahre vorher ein eigenes kurzfristiges Reich gegeben. Überhaupt ist dieses Weströmische Reich am Zerbröseln wegen die Ausländer. Die Ausländer sind wir, beziehungsweise unsere Vorfahren, die da dahergekommen sind. Nun, wie schaut's aus? Es gibt überall jetzt Germanen, die diese eigenartigen Sprachen sprechen, in besonderer Weise die Franken. Gemeint sind jetzt aber nicht die heutigen deutschen Franken, die da im Norden von Bayern leben, sondern es sind die richtigen, die wüden Franken, die nicht einfach in Deutschland blieben, sondern nach Frankreich weitergegangen sind. Deswegen heißt das Ganze auch so. Und die treffen dort auf eine römisch-christliche Kultur. Jetzt passieren da sehr, sehr spannende Dinge. Es mischt sich die Sprache, es entsteht das Französisch als romanische Sprache, obwohl die eigentlich zuerst einmal alle so irgendwas Ähnliches wie Deutsch geredet haben. Und sie werden auch alle Christen, und zwar relativ schnell, und kultivieren sich, also nicht sehr, um ganz ehrlich zu sein, aber sie sind also keine Nockerten im Bötz mehr. Und lernen also lesen und schreiben, also auch nicht viele. Der Titel Graf bedeutet noch immer Schreiber, das ist also eigentlich der Schreiber des Königs, Graphein aus dem Griechischen. Und das allein ist schon ein Hinweis darauf, sehr viel haben nicht lesen und schreiben können. Zum Beispiel auch der dann später ganz wichtige Karl der Große konnte weder lesen noch schreiben, aber er hatte ja Leute, die das für ihn erledigt haben. Nun, diese Germanen, an den Franken kann man es ganz gut zeigen, leben im sogenannten Ordo. Ordo ist ein lateinisches Lehnwort im Deutschen, bedeutet Ordnung. Und jetzt nicht irgendeine Ordnung, die Ordnung in ihrer Küche oder so, sondern die gesellschaftliche Ordnung. Und die ist unglaublich streng. Die einzigen freien Menschen sind die Herzöge. Was ist jetzt ein Herzog? Ein Herzog ist ein Stammesherzog, also der Führer eines Stammes. Der kann reisen, der kann sich bewegen. Alle anderen müssen dort sein, wo sie sind. Die ganze Völkerwanderung besteht sozusagen darin, dass ein jeweiliger Stammesherzog beschlossen hat, da gefällt jetzt mir nicht mehr, gehen wir weiter nach Westen. Und schon ist das ganze Volk losgelatscht. Das ist jetzt eine sehr, sehr wichtige Geschichte. Also die sind da und die sind in diesen Ordo verliebt. Also die sind jetzt da in Frankreich, alle möglichen Herzöge, und dann gibt es auch einen König, zuerst einmal den Merowingischen, und dann kommen eben die Kapetinger und die Karolinger daher, und die sind jetzt da. Und die anderen sind auch da, die lernen also irgendwie auch Latein und Französisch, bildet sich heraus, wie ich schon erzählt habe. Und jetzt haben sie ein Problem, jetzt ist man ein König. Ja, also gerade Karl der Große, also wirklich ein wichtiger König, wird sogar zum Kaiser, also zum Nachfolger des erledigten Römischen Reichs. Und was braucht so ein Kaiser? Naja, Armee braucht er natürlich auf jeden Fall. Das war aber nicht so sehr ein Problem, weil das hat über ein Ordo funktioniert, wenn der Kaiser gesagt hat, also der König, ich brauche eine Armee, dann mussten alle Adeligen anrücken, und die haben dann auch gleich Leute mitgenommen und so, also das passt. Denn was braucht er noch? Naja, er braucht gebildete Menschen, deswegen greift er auf die Kirche zurück, Mönche, Lesen und Schreiben. Buchhaltung gibt es noch nicht so viel, das ist eher eine spätere Erfindung. Mit dem Rechnen haben sich die Germanen immer sehr, sehr schwer getan, um ganz ehrlich zu sein. Aber wenn man so ein König ist und man sitzt jetzt dort, also Karl ist ja sehr wenig gesessen, um ehrlich zu sein, der ist ja immer in der Gegend herumgezogen und war auch gern in der Rheingegend. Und da hat es natürlich dann auch schon immer das Problem gegeben, die da drüben über den Rhein, die Heuböden, die hat er dann auch sehr kräftig bekriegt und dann auch zwangschristianisiert. Deswegen ist der ganze deutsche Sprachraum halt so christlich, wie er bis heute ist. Also die sind alle nicht freiwillig Christen geworden und irgendwie wirkt das, glaube ich, bis heute nach wurscht. Auf jeden Fall braucht so ein König auch Botschafter. Das geht nicht anders, weil es ist auch ziemlich deppert, wenn du irgendwo Kaiser bist und keiner weiß es. Also du musst Botschafter ausschicken. Und jetzt passiert was ganz was Spannendes und dieses Ausschicken der Botschafter funktioniert nicht, weil sich keiner rühren kann. Das geht nicht. Es sind alle dort, wo sie sind und sie können sie nicht bewegen. Es gibt aber spannenderweise eine Volksgruppe, wir sprechen jetzt hier von einer Volksgruppe witzigerweise, die dürfen sie bewegen, weil sie außerhalb des Ordos stehen. Und die einzigen, die außerhalb des Ordos gestanden sind, waren die Juden. Das heißt, gerade Karl der Große hat sich gebildeter Juden bedient als Botschafter, als Emissäre und so weiter und so fort. Es gibt eine ganz berühmte Geschichte bis nach Bagdad und zurück. Ging einer bis zum Harun al-Rashid und wieder zurück. Er kam sogar witzigerweise in Aachen dann mit einem Elefanten an. Allen Ernstes, der Elefant ist allerdings dann relativ schnell eingegangen, dem war es wahrscheinlich zu kalt da oben. Und also der Elefant war nebenbei ein Geschenk des Harun al-Rashid. Und jetzt sind Juden wichtig. In der Tat hat sich Karl der Große auch gern mit Juden umgeben. Es ist ihm wahrscheinlich auch nicht ganz viel anders übrig geblieben. Die Anzahl der Gebildeten, irgendwie eine Ahnung von der Welt habenden Leute waren in der germanischen Welt winzigst. Also das sind gerade ein paar Äbte, ein paar Bischöfe und ein paar weitgereiste Juden. Ob die so freiwillig weitgereist sind oder nicht, weiß man nicht. Sonst nichts. Gut. Karl der Große, Judentum passt. Professor Radatz hat noch darauf hingewiesen, dass in dieser Zeit der karolingischen Buchmalerei Ekklesia und Synagoge immer gleichwertig dargestellt werden. Die sind Freund sozusagen, das passt. Nun, Karl der Große stirbt, batsch, bumm, tot. Ihm folgt Ludwig der Fromme nach. Ob der so fromm war, weiß man nicht. Professor Radatz war immer der Ansicht, er hat diesen Zusatztitel bekommen, weil er alles glaubt hat, was man ihm vorgelegt hat. Es passiert nämlich jetzt hier etwas sehr, sehr Spannendes. In der Tat ist nur die Kirche da als ein halbwegs gebildeter Bereich. Und die sehen natürlich die Katastrophe dieses Reichs, dieser halbwüden Adeligen, die irgendwie in der Gegend herumsausen und sie gegenseitig befehden und furchtbar sie aufführen und Bauern umbringen und was weiß ich was. Und deswegen haben die eine coole Idee, sie machen eine riesige Fälschung. Die sogenannten pseudo-isidorischen Dekretalien. Dekretalien sind eine Gesetzessammlung und pseudo-isidor deswegen, weil sie gesagt haben, ah, bitteschön, das haben wir jetzt endlich gefunden. Da hat der Bischof Isidor, ich glaube von Sevilla, irgendein Spanier auf jeden Fall, hat die alle gesammelt und dein Vater, der Karl der Große, hat das alles schon unterschrieben. Also bitteschön, das ist jetzt unser Recht des römischen, des Fränkischen Reiches. An sich bitte eine sehr, sehr gute Idee. Also bitte nicht schimpfen, die haben das gefälscht. Es war sonst nichts da aus. Und das war jetzt eine tolle Geschichte. Das heißt, zum ersten Mal eine gewisse, naja, Verfassung kannst du nicht sagen, aber ein gewisses Rechtskonstrukt, das da hier in diesem Reich irgendwie gültig war, weil Ludwig der Fromme hat es gleich geschluckt, hat es unterschrieben, gesagt, passt. In diesen pseudo-isidorischen Dekretalien gibt es die ersten antijüdischen Geschichten, und zwar aus folgendem Grund. Es gab damals Sklavenhandel. Es hat in Südfrankreich einen absoluten Skandal gegeben, Da hat nämlich ein jüdischer Kaufmann aus dem nordafrikanischen Bereich einen Sklaven gekauft. Und der ist dann von dem dort ansässigen Bischof getauft worden. Also nicht der Händler, sondern der Sklave. Der müsste nun eigentlich freigelassen werden, weil Christen dürften keine Sklaven sein. Praktisch genommen hat sich damals noch Karl der Große auf die Seite des jüdischen Händlers gestellt und gesagt, das ist dessen Besitz, der kann nicht getauft werden ohne Zustimmung des Besitzers. Diese Taufe ist rechtsungültig. Das hat einen 1a-Skandal nach sich gezogen und in der Reaktion sind in den pseudo-isidorischen Dekretalien die ersten antijüdischen Gesetzesbestimmungen drinnen. In der gleichen Zeit verändert sich zum Beispiel die Darstellung in Kirchen und zwar schaut es dann so aus, dass teilweise am Schluss dann die Ekklesia, also die Kirche, haut der Synagoge ans mit ihrem Bischofsstab am Schädel, dass die Synagoge also am Boden fällt und die Krone runterfällt und so weiter und so fort. Eine ganz starke Veränderung. Nun, zum ersten Mal passieren antijüdische Handlungen, und zwar wird das jüdische Leben eingeschränkt, zunächst einmal nur auf einer wirtschaftlichen Ebene. Ganz klar ist, die Juden können kein Land besitzen, denn alles Land gehört schlussendlich dem König und der vergibt es an seine Gefolgsleute. Seine Gefolgsleute können aber nur Germanen sein, von wegen Ordo, soweit klar. Folglich können die Typen, die außerhalb des Ordos stehen, das sind eben nur Juden, wenn auch noch gibt es nicht, kein Land besitzen, ist logisch, oder? Das heißt auf gut Deutsch, die konnten sich nur als Handwerker und als Händler durchbringen, sonst gab es keine Möglichkeit. Was zunächst einmal unproblematisch ist, aber jetzt kommen die ersten Gesetzesbestimmungen, wie zum Beispiel, dass Juden nicht innerhalb der Stadtmauern leben dürfen, sondern mussten außerhalb der Stadtmauer leben, was in der damaligen Zeit sicher lebensgefährlich war. Teilweise mussten sie eine spezielle Tracht tragen, einen Judenhut, damit sie zu erkennen sind. Das sind wir jetzt zwar ein paar Jahrhundert später, also wir reden jetzt vom 800, 900, 1000 in dem Bereich. Gut, da passiert jetzt etwas und es verschärft sich. Trotzdem geht es den Juden zunächst einmal im Karolingischen Reich, also im Reich Karls des Großen und den beiden Nachfolgereichen, also Frankreich und Deutschland, nicht schlecht. Also es ist ihnen nicht gut gegangen, aber es war nicht gefährlich. Wann wird es zum ersten Mal richtig gefährlich? Es wird richtig gefährlich mit dem ersten Kreuzzug. Es gibt ganz, ganz tolle Untersuchungen, wieso dieser Kreuzzug überhaupt ausgerufen wird. Ganz tolle, und jetzt habe ich den Namen vergessen, ein längst verstorbener bayerischer Mittelalterhistoriker, tollste Untersuchungen dazu geschrieben, die ich irgendwann einmal gelesen habe. Ich weiß jetzt wirklich nicht mehr, wie er heißt. Er hat darauf hingewiesen, dass es ganz massive wirtschaftliche Veränderungen gegeben hat, technologische Veränderungen und so weiter und so fort. Dieser Ordo zerbricht. Es gibt immer mehr landlose Bauern. Es gibt immer mehr irrsinnig verarmte Adelige. Das Geld beginnt sich im Bereich der Städte zu konzentrieren und das Land verkommt. Es gibt ganz wildeste Räuberbanden von Landlosen, die durch Frankreich, Deutschland und Italien ziehen und irgendwelche Leute überfallen, umbringen und Bauernhöfe überfallen und die Leute umbringen und die Schweineln und die Rinder essen. Ganz furchtbare Situationen. Und es gibt also diese alte Theorie, dass dieser erste Kreuzzug eigentlich primär deswegen ausgerufen wird, um diese marodierenden, sehr, sehr gewalttätigen Typen außer Landes zu bringen. Dass das eigentlich der Sinn der Sache war. Ich kann mich dieser Argumentation zunächst einmal nur anschließen, sage aber, ich bin dafür jetzt wirklich kein berufener Mensch, mich da weiter äußern zu können. Auf jeden Fall wird er ausgerufen und jetzt gibt es ein Problem. Von Paris bis Jerusalem ist ein ziemlicher Weg. Also das dauert wirklich, bis zu Fuß dort bist. Wenn du jetzt auch noch eine Rüstung schleppen musst und so weiter und so fort, ganz furchtbar. Daraufhin kommen die Typen auf eine sehr lustige Idee. Sie sagen, Okay, wir gehen alle ins Heilige Land, um die Heiden zu erschlagen. Aber hier leben doch lauter Heiden mitten unter uns. Fangen wir doch damit an, diese Heiden hier zu erschlagen. Ist logisch irgendwie, oder? Wenn ich eh schon Heiden erschlagen will, brauche ich nicht erst ein paar tausend Kilometer zu uns gehen, sondern fange mit meinem Nachbarn an. Und sie dürfen raten, wer diese Heiden waren. Ja, die Juden natürlich. Es kommt jetzt zur ersten großen Judenverfolgung im Umfeld und Vorlauf des ersten Kreuzzuges, der eine wirklich furchtbare Geschichte war. Hier haben sich dann wieder in besonderer Weise die Deutschen hervorgetan. Tut mir leid, liebe deutsche Zuhörer. Gerade im Rheingebiet ist es brutalst zugegangen. Ganz eine spannende Unterscheidung zwischen Städten, die unter bischöflicher Gewalt gestanden sind, und den säkularen Städten, die so einen Ort, ja, Gemeinderat, Bürgermeister, sonst was hatten. Interessanterweise haben die meisten Bischöfe die Juden geschützt, sie in ihre Burgen gelassen, die Stadtmauern, Stadttore verschlossen vor den Halbwüden, die da plötzlich aus Frankreich daherkommen, währenddem die weltlichen Städte gesagt haben, nur da schlagt es nur. Hier könnte der Hintergrund der sein, dass man eine unerwünschte Konkurrenz im wirtschaftlichen Bereich sich vom Halse schaffen wollte. Auf jeden Fall ist das eine ganz furchtbare Geschichte. Und jetzt wissen Sie, warum Auschwitz und Treblinka in Polen stehen. Aus dem einfachen Grund, aus dieser Zeit kommt es zu einer Fluchtbewegung der französischen und vor allen Dingen der deutschen Juden in den Osten und wo sie es östlich von Deutschland gewonnen, Polen. Und die sind halt dorthin geflüchtet, dort hatten sie dann für einige Jahrhunderte Ruhe, bis ja Hitler gekommen ist. Gut, das ist jetzt der furchtbare zweite Teil unserer Geschichte Entstehung des Antijudaismus. Und wenn ich es richtig erzählt habe und Sie konzentriert zugehört haben, merken Sie eine Geschichte, es geht rein um die Wirtschaft. Es geht nicht um Glaube, es geht einfach nur um wirtschaftliche Interessen. Und das ist genauso furchtbar, wie es klingt. Gesegneten Abend uns allen.